Die Autobahnen sind leer. Der Wochenendausflug fällt ins Wasser. Das Land steht still. Fahrverbot in Deutschland. Dieses Szenario hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing in der vergangenen Woche ins Spiel gebracht. Der FDP-Politiker stellte in Aussicht, dass am Samstag und Sonntag nicht mehr Auto gefahren werden darf. Hintergrund ist das Ziel der Bundesregierung, CO2 zu sparen. Dazu hat man sich unter anderem mit dem Klimaschutzgesetz von 2019 verpflichtet. Die einzelnen Sektoren hatten eigene Einsparziele. Der Verkehrssektor unter Volker Wissing hält diese Ziele aber voraussichtlich nicht ein. Darum wird die Koalition das Klimaschutzgesetz ändern müssen. Zunächst eine Vorbemerkung. Wir diskutieren heute nicht, ob CO2 eingespart werden muss. Die Bundesregierung sieht das so und wir sprechen über die Pläne der Bundesregierung. Dazu begrüßen wir Professor Alexander Eisenkopf, Inhaber des Zeppelin-Lehrstuhls für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Herr Eisenkopf, guten Tag.
Grüß Gott, Herr Golme.
Verkehrsminister Wissing drohte mit Fahrverboten. Wenige Tage später einigen sich die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP auf die Reform des Klimaschutzgesetzes. War diese Intervention von Wissing notwendig?
Ich kann nicht sagen, ob sie notwendig war. Sie war zumindest ein interessanter Schachzug. Es kam ja geradezu zu einem Aufheulen und ganz nervösen Stellungnahmen verbreiten aus der Phalanx der Betroffenen, aus den grünen Vorfeldorganisationen und aus den Organisationen, die den Klimawandel oder Klimapolitik maßgeblich durch Einschränkung des Verkehrs bestimmen wollen. Also er hat den Nerv getroffen. Am Ende des Tages ist das natürlich ein Kuhhandel. Man war ja schon seit längerem einig geworden, dass man dieses Klimaschutzgesetz ändern will. Nur gab es dann Blockaden der Grünen insbesondere. Hintergrund war, dass man auch in die Solarförderung stärker einsteigen wollte mit einem Resilienzbonus. Und jetzt hat man am Ende dann einen Kompromiss gemacht, um das Thema einfach abzuräumen. Also notwendig oder nicht, das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall ein interessanter Schachzug.
Nun soll es also Änderungen am Klimaschutzgesetz geben. Welche Auswirkungen hat das für den Bereich Verkehr?
Der Verkehr ist zunächst mal aus der Schusslinie, ja. Also Sie haben ja zwei Problembären. Das eine ist, der größte Problembär ist der Verkehr. Der zweite Bereich ist natürlich die Gebäudeenergie. Bei der Gebäudeenergie haben wir Entlastung dadurch gehabt, dass natürlich infolge der hohen Energiepreise in den letzten Jahren, Gaspreise insbesondere, die Leute eben gespart haben, weniger geheizt haben und damit die Emissionen gesunken sind oder nicht so stark gestiegen sind. Am Ende des Tages ist das zunächst mal hier erstmal ein Punkt, dass die Last eben mal auf die Gesamtheit der betroffenen Sektoren verlagert wird und im Verkehrsbereich nicht kurzfristig eben Anpassungen notwendig sind. Aber ich denke mal, das ist spätestens in 2-3 Jahren dann doch wieder die gleiche Diskussion.
Welche Stellschrauben hat der Minister denn, um Emissionen in seinem Sektor zu verringern?
Ja, es wird ja eine Vielzahl von Ideen diskutiert und immer wieder vorgeschlagen. Im Grunde kann man das unter die drei Begriffe vermeiden, verlagern, verbessern führen. Also, wenn Emissionen bei Verkehr stattfinden, kann ich die natürlich dadurch reduzieren, dass ich Verkehr vermeide, dass ich also vielleicht effizienter im Güterverkehr transportiere, dass ich im Personenverkehr eben weniger fahre, dass ich vielleicht das Fahrrad umsteige, dass ich zu Fuß gehe, also vermeiden. Der zweite Hebel ist die Verlagerung, das heißt vom Individualverkehr wird verlagert auf den öffentlichen Verkehr, also raus aus dem Auto, rein in den Zug oder in den Bus und im Güterverkehr eben weg vom LKW zurück zur Schiene oder zur Binnenschifffahrt vielleicht sogar und verbessern. Ja, das wäre dann die Effizienzsteigerung. Hier diskutieren wir natürlich die batterieelektrischen Fahrzeuge, die Elektromobilität im Pkw-Verkehr, aber auch natürlich im Güterverkehr, die Elektrifizierung des Verkehrs beziehungsweise alle weiteren Maßnahmen, die den Verkehr vielleicht dann emissionseffizienter machen.
Die Elektromobilität, das sollte eigentlich die Zukunft sein. Jetzt sehen wir, dass in diesem Jahr der Absatz von Elektroautos eingebrochen ist und zwar im zeitlichen Zusammenhang mit dem Wegfall der Kaufprämie. Kritiker sagen jetzt, das ist keine Zukunftstechnologie, wenn die nur mit Subventionen am Markt bestehen kann.
Ja, es wird ja in erheblichem Maße subventioniert. Sie haben ja die direkte Subvention über die Kaufprämie. Sie haben darüber hinaus Steuerbefreiungen. Sie haben bei der Dienstwagenbesteuerung Sonderregelungen. Die Ladeinfrastruktur wird gefördert. Es gibt ja viele, viele verschiedene Programme, die da auch zusammenwirken, nicht nur vom Bund, sondern auch von den Ländern. Also am Ende des Tages ist das ein Subventionsmenü, was sozusagen dann Subventionsjunkies auch heranbildet, die dann, wenn das auf einmal Knall auf Fall wegfällt, natürlich auf Entzug sind und sagen, naja, da wollen wir jetzt nicht mehr mitspielen. Was Sie sehen momentan ist ein starkes Wachstum wieder der Plug-in Hybride, also die nehmen sehr stark zu. Das heißt, die Leute sagen, okay, wir wollen lokal emissionsfrei fahren, wenn wir kurze Strecken fahren, zum Beispiel in der Stadt. Das ist uns wichtig, aber für die lange Strecke wollen wir doch den klassischen Verbrennungsmotor haben, weil der uns eine gewisse Sicherheit gibt, weil wir nicht vor einer Reise planen müssen, wann machen wir denn jetzt hier unseren Ladehalt und funktioniert das alles und was kostet das? Also diese Unsicherheitsmomente, die da drin sind, plus dem ganzen Thema der Restwerte, das tangiert den Markt natürlich massiv. Wenn Sie als Kunde eines neuen oder eines gebrauchten Fahrzeugs nicht mehr wissen, was ist das in 4, 5 Jahren noch wert oder kriege ich es überhaupt noch los, weil die technologische Entwicklung darüber hinweggegangen ist, dann killt das natürlich den Markt.
Erklärtes Ziel der Politik ist der Umstieg auf die Elektromobilität und da wird immer wieder in den Raum gestellt, E-Autos würden CO2-frei fahren. Nun hat die Kronenzeitung vor über einem Monat über eine Debatte auf europäischer Ebene berichtet, dass man jetzt genauer hinschauen wollen würde, welche Emissionen bei der Stromproduktion entstehen und welche bei der Herstellung der Autos, sodass man dann zu dem Schluss kommt, dass E-Autos eben nicht CO2-frei fahren. Welche Bedeutung hat diese Meldung?
Ich glaube, da brauche ich die Kronenzeitung nicht dafür. Das ist ja unmittelbar klar, dass die Behauptung, dass Elektroautos CO2-frei fahren, am Ende des Tages Fake News ist. Also sie rechnen da natürlich mit unterschiedlichen Einsatzszenarien. In den meisten Einsatzszenarien wird gesagt, okay, das Fahrzeug fährt mit dem aktuellen Strommix, der aus der Steckdose kommt. Das ist eine Möglichkeit, wie Sie das kalkulieren können. Selbst dann fährt es eben nicht CO2-frei. Sie haben ja auf der einen Seite die Batterie als großen CO2-Produzenten, also bis das Auto fertig ist, haben Sie natürlich sehr viel mehr CO2 freigesetzt als bei einem Verbrennerfahrzeug, einfach weil die Batterieproduktion sehr viel CO2 freisetzt. Und das zweite ist eben die Nutzung. Und da müssten Sie ja eigentlich, wir nennen das den sogenannten Marginalstromansatz, verfolgen. Also Sie müssten, wenn Sie sagen, ich habe 1 Million oder von mir aus 15 Millionen, ist ja für 2030 das Ziel, zusätzliche Elektroautos, dann kommt dieser Strom ja nicht zum aktuellen Strommix aus der Steckdose, sondern er muss zusätzlich erzeugt werden und er wird dann im Zweifelsfall eben fossil sein. Und da gibt es eine schöne Modellrechnung vom VDI, die kürzlich rausgekommen ist, die zeigt, ja, unter dieser Bedingung kann es durchaus sein, dass ein batterieelektrisches Auto, wenn Sie den Marginalstrommix rechnen, sogar mehr CO2 verursacht pro Kilometer als ein vergleichbares Verbrennerfahrzeug.
Dann gibt es natürlich ein anderes heißes Thema und das wurde Volker Wissing dann auch wieder entgegengehalten. Ausgerechnet der Verkehrsminister, der sich gegen das Tempolimit stellt, der sagt jetzt, ich kann aber die CO2-Einsparziele nicht erreichen. Also soll er doch einfach das Tempolimit einführen. Wie sehen Sie denn diese jahrzehntealte Debatte um das Tempolimit aktuell?
Ja, im Bereich des Tempolimit hat es ja im letzten Jahr eine Diskussion gegeben, wo ich, nachdem ich zusammen mit einem Kollegen ein Gutachten verfasst habe, was die Wirkungen, die vom Umweltbundesamt propagiert wurden, in Frage gestellt hat, erheblich mit Schlamm beworfen worden bin aus allen möglichen Ecken. Aber ich würde trotzdem zu der Position, die wir damals vertreten haben, stehen, dass die Zahl, die da im Raum steht, dass wir also über ein Tempolimit von 120, dass wir da 6,7 Millionen Tonnen CO2 war es, glaube ich, per annum sparen können. Das würde ich sehr in Frage stellen, ob diese Zahl realistisch ist. Und dann haben Sie ja das Problem, das ist ein Einmaleffekt. Wenn Sie jetzt von mir aus 1,5 Millionen Tonnen, 1,8 Millionen Tonnen oder von mir aus auch 2 Millionen Tonnen einsparen würden, dann ist das ein einmaliger Effekt. Und wo kommen dann die nächsten notwendigen 20, 30, 40, 50, 80 Millionen Tonnen her? Wir müssen ja runter auf 85 Millionen Tonnen und wir sind im letzten Jahr gewesen bei 146, also 146 Millionen Tonnen wurden dem Verkehr zugerechnet. Wir müssen 2030 auf 84. Das ist an der Stelle sehr schwer zu erklären, wie man da hinkommen will.
Jetzt haben wir schon herausgearbeitet, dass das mit dem Tempolimit wohl nicht klappen wird, dieses Einsparziel. Bei den E-Autos, erstmal müsste so viel E-Auto auch gekauft werden, die Ladeinfrastruktur müsste da sein, dann müsste der Strommix entsprechend sein. Das klingt jetzt erstmal so, als wenn das gar nicht zu erreichen wäre.
Ja, ich habe das Ziel nicht aufgeschrieben. Also das Ganze basiert ja ursprünglich auf dem Klimaschutzgesetz aus 2019. Und dann hat man ja im Zuge der Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 21 es nochmal nachgeschärft und hat diese Ziele dort hineingeschrieben. Also -65% insgesamt über alle Sektoren bis 2030 bezogen auf das Jahr 1990. Ja, und der Verkehrsbereich ist natürlich, sagen wir mal, einer der härtesten Nüsse, die zu knacken sind. Und selbst wenn Sie jetzt anschauen, die verschiedenen Dinge, die da diskutiert werden, also das sogenannte Dienstwagenprivileg, Dieselprivileg, Entfernungspauschale und so weiter und so fort, dann kommen Sie eigentlich nicht dahin, dass dieses Ziel wirklich realistisch ist. Also wenn Sie das ernst nehmen, dann müssen Sie tatsächlich Mobilität reduzieren. Ob Sie das jetzt so machen, dass an geraden Tagen nur die geraden Nummernschilder fahren dürfen und an ungeraden die ungeraden, oder dass Sie massive Spritpreiserhöhungen über höhere CO2-Steuern oder vielleicht massive Malus-Systeme für die Zulassung von Verbrennern, also hohe Zulassungssteuern einführen. Das ist dann alles im Rahmen der Diskussion sicherlich gestaltbar. Aber die Frage ist, was das auslöst bei der Bevölkerung.
Im Rahmen der Diskussion gestaltbar. Das heißt, verstehe ich richtig, dass Sie ab 2030 davon ausgehen, dass Forderungen aufkommen werden, dass Autofahren überhaupt nicht mehr für jeden leistbar ist, sondern bloß noch für die oberen 10 Millionen leistbar ist?
Also wenn ich die Zahlen ernst nehme, wenn ich tatsächlich auf dem bleibe, was im Klimaschutzgesetz alt jetzt drinsteht, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass man jetzt einen Kompromiss gefunden hat und nicht mehr die Sektorziele verfolgt. Also wenn Sie die Sektorziele verfolgen, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Sie die realistisch erreichen, ohne dass Sie wirklich restriktive Maßnahmen zur Begrenzung des Verkehrs machen.
Wenn diese Sektoren jetzt aber aufgelöst werden oder aufgelockert werden, geht das jetzt weg vom Verkehrssektor in einen anderen Bereich, zum Beispiel hin zu Gebäuden, würde dann ja bedeuten, dass die Gebäude deutlich drastischer saniert werden müssten. Dann gäbe es ja wieder die Eigentümer, aber auch die Mieter, die sagen, das geht jetzt aber auch nicht.
Wenn Sie in einem solchen System innerhalb von wenigen Jahren, und wir reden jetzt von heute aus gesehen dann über 20 Jahre bis 2045, und all die Maßnahmen, die Sie ergreifen wollen, kosten ja erstmal Zeit, also Verlagerung auf die Bahn, da müssen Sie erstmal Infrastruktur schaffen. Elektrifizierung, das dauert eine gewisse Zeit. Saubere Energien, dauert alles seine Zeit. Wenn Sie das innerhalb so kurzer Zeit, sagen wir mal, auf die Null-Emissionen bringen wollen, also dekarbonisieren wollen, Klimaneutralität, dann spielen Sie aus meiner Sicht ein Endgame, nenne ich das mal. Ja, was da passiert, das können wir heute gar nicht abschätzen. Ja, wenn Sie das wirklich durchziehen, dann wird sich diese Gesellschaft und ihre wirtschaftlichen und Mobilitätsstrukturen so massiv ändern, wie wir uns beide das gar nicht vorstellen können heute.
Kaum drohte der Bundesverkehrsminister mit Fahrverboten, einigten sich die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP im Deutschen Bundestag. Deutschland wird also ein angepasstes Klimaschutzgesetz erhalten. Das bedeutet, dass zwischen den unterschiedlichen Sektoren die CO2-Einsparung verschoben werden können. Der Verkehrssektor muss die vorher festgelegten Einsparziele damit nicht mehr erreichen. Über Auto und Verkehr sprachen wir mit Professor Alexander Eisenkopf, Inhaber des Zeppelin-Lehrstuhls für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen, Herr Gollner.